Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Folge mit Dr. Birgit Stöffler. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne, Anna.
Ja, es ist eine Reihe, die wir ja immer aufnehmen. Und zwar immer dann, wenn es Neues aus dem AGS gibt, dann sehen wir uns und sprechen einmal darüber, was gibt es Neues zum Thema Gefahrstoffe, was hat sich geändert, was wird sich ändern, ne? Und was sind die Themen, die vielleicht auch manchmal kontrovers diskutiert werden. Und da freue ich mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mal einen kurzen Einblick darüber gibst, was gibt es tatsächlich Neues rund um das Thema Gefahrstoffe.
Sehr gerne.
Ja, vielleicht steigen wir auch direkt ein. Wann war die letzte Sitzung? Was sind so die Neuigkeiten?
Ja, die letzte Sitzung war ja schon im Mai 2025 und die allerletzte Sitzung war im November. Also wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Mai-Sitzung, beziehungsweise teils, wenn wir über Neuberufung AGS sprechen, dann haben wir im Prinzip auch die letzte Sitzung mit dabei. Aber ich denke, wir machen mal den Fokus auf die Mai-Sitzung in Verbindung mit dem Artikel im Sicherheitsingenieur, der ja jetzt im Dezember, glaube ich, gerade druckfrisch erschienen ist. Ne? Da können wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Ja.
Ja, fangen wir da mal an. Und zwar habe ich da angefangen in dem Artikel vom Sicherheitsingenieur. Es gibt sogenannte indikative Occupational Exposure Limit Values, also vielleicht nochmal um einen Schritt vorher anzufangen, von Seiten der Europäischen Union kommen nach Deutschland zwei verschiedene Arten von Grenzwerten. Das eine sind die sogenannten verbindlichen Grenzwerte, die nennt man auch Binding Occupational Exposure Limit Values, also BÖLF sagen die Arbeitsschützer dazu. Und dann gibt es noch den IOELV. Das sind Werte, die kommen auch von der EU, die dürfen wir aber in Deutschland gegebenenfalls auch höher dann festlegen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Die EU hat für N-Butylacetat einen IOELV von 241 Milligramm festgelegt und wir hatten einen entsprechend höheren Wert dazu national umgesetzt. Ne? Also bisher war das möglich, dass man bei den IOELVs auch nach oben abweichen konnte. Bei den BOELVs darf man nicht nach oben abweichen. Also das ist so eine Mindestangabe, ne? Deswegen heißt es auch Binding. I steht für indikativ, das ist so Richtung, sagt man. Ne? Also indikativ musst du nicht, ne? Kannst du. Ne? Und jetzt weht aber anscheinend, so interpretiere ich das so ein bisschen, so ein neuer Wind Richtung ja, Vereinheitlichung von Grenzwerten. Ich meine, es macht ja auch ganz ehrlich irgendwo Sinn, dass man innerhalb eines Wirtschaftsraums wie der EU irgendwo einheitliche Werte hat. Und da ist es natürlich immer für den Gesundheitsschutz irgendwo doof, wenn du in einem Land den Wert hast und im anderen hast einen höheren oder niedrigeren. Das waren jetzt in Deutschland nicht so viele Werte. Letztendlich waren es 17 Stück. Zwei sind schon umgeändert worden. Die stehen auch in der TGS 900 schon drin mit den abgesenkten Werten. Jetzt kommen noch mal 15 Stoffe mit dazu und die findet man in diesem Artikel. Und man findet sie auch als Bekanntmachung vom BMAS, also Bundesministerium für Arbeit und Soziales, auf der Internetseite. Wir können ja vielleicht, wie sagt man das so schön, in den Shownotes mal den Link
dann
noch mit reinstellen. Den würde ich dir dann im Nachhinein noch schicken. Ne? Ja. Weil bisher ist es so, da gibt es jetzt nur diese Bekanntmachung zu diesen 15 Stoffen. Ne? Aber man findet das noch nicht offiziell in der TRGS 900. Ja. Ne? Da werde ich nochmal auch nachfragen, weil ich glaube, so eine Bekanntmachung geht dann doch in der betrieblichen Praxis ehrlich gesagt so ein bisschen unter. Ich weiß nicht, ob da jeder sich regelmäßig auf die Seite einklingt und die Bekanntmachung liest. Ne? Deswegen wäre es natürlich schon gut, das würde auch irgendwo in der TRGS dann drinstehen. Da gibt es ja so diverse Fußnoten, die dann so in Doppelklammern sind. Und dann steht, dieser Wert gilt ab dem 1.6.2027. Ne? Mhm. Also vielleicht mal so, damit man selber schon mal gucken kann, N-Butylacetat, Cyclohexanon, Diethylether, N-Hexan dürfte relativ bekannt sein, Kohlenstoffdisulfid, Methylbutanol 1O3, Natriumacid, Phosgen. Ich glaube, hoffentlich hat keiner mehr irgendwo Phosgen, eines der übelsten Chemikalien, die es, glaube ich, gibt. Phosphoroxidchlorid, Phosphorpentoxid, auch nicht so schön. Phosphorsäure dürfte vielleicht noch relativ bekannt sein. Vinylacetat und Zinnverbindung anorganische. Das sind die, wo es eine gewisse Absenkung jetzt einfach geben wird. Aber es ist jetzt nicht so, dass die um den Faktor 100 runtergehen, sondern die größte Absenkung ist der Faktor 5. Teilweise werden sie nur um den Faktor 1,2 abgesenkt. Also ob ich jetzt einen Grenzwert von 300 für Butylacetat habe oder 240, ganz ehrlich, das geht sowieso in der Schwankungsbreite der Tätigkeiten unter, würde ich mal behaupten. Ne? Faktor 5 ist vielleicht wirklich von der Messgrenze her, müssen wir dann auch schauen, ob der AGS ein geeignetes Messverfahren da noch anbieten kann. Gibt es ja eine Liste auch im Internet, wo man sich zu jedem Stoff mal anschauen kann. Gibt es da auch ein Messverfahren, wenn ich eine Arbeitsplatzmessung machen möchte? Ne? Kann man da nochmal entsprechend schauen. Aber die Liste der 15 Stoffe können wir auch gerne noch mit anhängen.
Ja, ne? Das machen wir. Ja.
Also insgesamt gab es bisher ungefähr 160 von diesen IOLVs, ne? Und wir hatten fast alle eigentlich immer gleich dem IOLV übernommen als AGW in der TRGS 900. Und es waren eben jetzt nur noch 15 übrig, ne, wo wir höher waren. Ne? Und ich glaube, diese Vereinheitlichung, wie gesagt, sie tut ja auch bei einem Faktor von 2 oder 4, ehrlich gesagt, für die Praxis behaupte ich jetzt mal an vielen Stellen nicht so richtig weh. Ne? Und es macht es natürlich schon irgendwo transparenter, wenn das dann wirklich EU-weit einheitlich ist. Ich weiß aber nicht, wie es in den anderen 26 Mitgliedstaaten ist. Ob die schon immer den IOLV übernommen haben oder ob die national auch höher waren.
Ja, okay. Ja, ist ja schön. Was haben wir noch?
Genau, was haben wir denn noch? Dann haben wir noch zum Thema die Isocyanate. Ne? Also ich bin ja so ein großer Verfechter von Kassnummer. Ne? Was ist eine Kassnummer? Kassnummer ist eine eindeutige Identifikation der jeweiligen chemischen Substanz. Ne? Also beispielsweise Kobaltchlorid als wasserfreie Substanz hat eine Kassnummer und Kobaltchlorid-Hexahydrat, also wo praktisch noch 6 Wassermoleküle um die Substanz mit rumgebaut sind, hat nochmal eine andere Kassnummer. Ne? Und diese Kassnummer findet man ja auch immer in den Sicherheitsdatenblättern mit angegeben, also in den guten, vollständigen Sicherheitsdatenblättern sollte dann, wenn es eine CAS-Nummer gibt, es gibt nicht für alle Substanzen eine CAS-Nummer. CAS steht übrigens für Chemical Abstract Service. Ne? Also das ist einfach eine einfache Möglichkeit, eine Substanz zu identifizieren. Weil es gibt ja nicht jetzt so einfache Bezeichnungen wie zum Beispiel Kobaltchlorid. Da würde jeder sagen, naja, da muss ich vielleicht noch überlegen, ob ich das mit C oder mit K schreibe. Mhm. Aber ansonsten finde ich das. Ne? Aber es gibt ja auch so schöne Bezeichnungen, wie ich suche jetzt mal von diesen Diisocyanaten. Also da gibt es eine Liste von, ich sag mal, ungefähr 20 Einzelsubstanzen. Ne? Das geht dann noch, wenn ich eine Bezeichnung habe wie 2-Methyl-Metaphenylen-Diisocyanat. Ne, da erkenne ich noch, okay, das ist ein Diisocyanat. Wenn ich aber jetzt sowas lese, ich lese mal vor. Was ist denn hier besonders schlimm? Das ist besonders schlimm. 2,5 minus Klammer auf und 2,6 minus Klammer zu bis Isocyanatomethyl Klammer zu minus Bicyclo eckige Klammer auf 2.2.1 eckige Klammer zu Heptan.
Ja,
wer hat mitgeschrieben? Da steht nur irgendwas mit Isocyanatmethyl. Würden, glaube ich, viele sagen, ja, Isocyanat ist aber nicht die Isocyanat. Ja, da das aber so chemisch schwer ausdrückbar ist, heißt dieser Stoff heißt auch etwas kürzer und prägnanter Norbornen-Diisocyanat. Steht aber so im SDB nicht. Also sage ich den Leuten bei der TRGS 900, bitte macht nicht nur Sammeleintrag, die Isocyanate haben wir jetzt einen neuen AGW von 0,006 Milligramm, also übersetzt dann 6 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist schon ein relativ geringer Wert, weil diese Stoffe ja stark zum Beispiel sensibilisierend wirken, also Allergien auslösen und so weiter. Ne? Und ich denke dann immer an einen Freund von mir, der jetzt nicht an einer Diisocyanat-Allergie gestorben ist, der aber an einem Asthmaanfall gestorben ist, aber nicht jetzt aufgrund der Isocyanate. Also sprich, sowas kann halt auch mal lebensbedrohlich werden, ne, bei einer Allergie durch Einatmen. Ne. Haut geht vielleicht noch, ist auch nicht schön, ne, ist auch keine gute Sache. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass das von Hautsensibilisierung angeblich auf Atemwegssensibilisierung umspringen kann. Ne. Also wir haben ja unterschiedliche Haarsätze. Hautsensibilisierung ist H317, Atemwegssensibilisierung ist H334. Nur man denkt immer, naja, wenn das nur Hautsensibilisieren ist, dann muss ich mir über Atemwegssensibilisierung, Asthmaanfall, was auch immer, keine Gedanken machen. Ja, habe ich irgendwo mal nachgelesen, dass das auch umspringen kann, sozusagen vom Weg her. Ne.
Ja.
Also, wir kommen zurück zu den Diisocyanaten. Ne? Norbornen-Diisocyanat, da würde ich es gleich sehen. Aber je nachdem, wie das halt im Sicherheitsdatenblatt benannt ist, ne, habe ich gesagt, bitte macht in die TRGS 900 und das findet ihr dann auch in dem Artikel, die Kassnummernliste mit dabei, weil es ist nicht jeder von uns Chemiker und wie gesagt, auch nicht jeder Chemiker würde sofort bei diesem langen Namen, ne, du lachst völlig zu Recht, denken kann, ja klar, ist doch ein Diisocyanat, ne, wenn es noch nicht mehr dabei steht. Ne? Also sprich, deswegen habe ich gesagt, bitte nicht nur einfach jetzt alle Einzeleinträge, weil bisher waren es eben Einzeleinträge mit Kassnummern, aber nur zum Teil mit Diisocyanat bezeichnet, andere wieder nicht. Dann habe ich gesagt, bitte, ja, ihr könnt diesen Sammeleintrag machen, vorne in der TRGS 900, aber hinten in der TRGS 900 gibt es ja nochmal so ein Kassnummernverzeichnis. Und da habe ich dann gesagt, bitte nehmt noch die Kassnummern mit auf von diesen ungefähr 20 verschiedenen Diisocyanaten, damit die Leute einfach die Chance haben, weil nach einer Kassnummer kann ich suchen. Das sind maximal, meistens sind es vorne 5 Ziffern, bis zu 5 Ziffern, manchmal sind es auch, glaube ich, 6, 7. Dann kommt ein Minus, dann kommen 2 Ziffern, dann kommt ein Minus, dann kommt nochmal eine Ziffer. Also da kann ich erwarten, dass man, wenn man das irgendwo sucht, relativ leicht finden kann, ne? Ohne dass man jetzt Chemiker ist. Aber dann weiß man eben, aha, auch wenn bei mir auf dem STB vielleicht nicht der Begriff Diisocyanat in der Stoffbezeichnung steht, aber wenn ich diese Kassnummer in der TRGS 900 finde, dann gilt eben auch für den Arbeitsschutz mein Arbeitsplatzgrenzwert von 0,006 Milligramm pro Kubikmeter. Ne? Und dann weiß ich eben, okay, ich muss mal gucken, mache ich eine Arbeitsplatzmessung oder wende ich das EMKG-Konzept, einfach das Maßnahmenkonzept mit den Schutzleitfäden an, um halt zu sehen, ob meine Schutzmaßnahmen da entsprechend ausreichen.
Ja, ja.
Oh. Ja.
Das ist ja... Also da muss man sagen, man muss das ja so verpacken und so erklären können, ne, dass das auch, sag mal, Nicht-Chemiker und Nicht-Toxikologe verstehen kann.
Das ist manchmal nicht so leicht. Ne? Und ich, wie hat es so einer mal so schön gesagt, nach einer Präsentation sagte wirklich mal jemand zu mir, haben Sie noch Freunde? Habe ich jetzt nicht so verstanden, weil ich versuche halt für die Firma irgendwie einfache, pragmatische Ansätze zu finden, wo eben auch Nicht-Chemiker, ne, Chemie studierst du 6 Jahre und promovierst du nochmal 3 Jahre, ja. Zumindest war es bei mir der Fall. Das machst du nicht mehr so über, manche haben auch gesagt, brauchst ja kein Chemiestudium mehr, kannst du heute alles mit künstlicher Intelligenz dir reinziehen. Ne? Da habe ich auch mal auf LinkedIn kommentiert und habe gesagt, also Leute, das ist schon mal ganz gut zu sehen, dass man selber mal im Labor gestanden hat und hat gesehen, wann löst sich so ein Salz auf und wie schnell kristallisiert es wieder oder wie trennt man sowas und so weiter. Also so eine gewisse chemische Praxis ist, glaube ich, doch nicht ganz nicht unerlässlich für ein chemisches Verständnis später mal, ne? Solche Sachen. Ne? Also ich glaube nicht, dass man sich das alles über KI heutzutage reinziehen kann. Ne? Aber ich glaube, das denken dann viele, macht meines Erachtens ehrlich gesagt echt nicht ganz so viel Sinn. Ne? Und da hat man schon seine Erinnerung dran, wenn es dann irgendwann so nach Mandeln riecht und durchs Labor gebrüllt würde, wer hat hier Cyanid angesäuert, entsteht ja Blausäure, ne? Ja, hatten wir, ne? Und das Problem ist ja, dass jeder das unterschiedlich riecht. Also manche sind da sehr empfindlich und riechen das sofort. Andere sagen, nee, ist hier irgendwas, ne? Und ich meine, wie gesagt, Blausäure, Cyanid, dann wird die Atmungskette unterbrochen. Kein Ganz Spaß, vorbei, ne? Da gab es aber danach nochmal eine besondere Unterweisung, dass man Cyanide nicht ansäuert, ne? Und wenn dann in entsprechenden, wie sagt man heutzutage, neuen modernen Containments, ne, wo dann bitte nichts rauskommt, aber wahrscheinlich nicht an, an der Uni mit den Abzügen aus den 90ern. Jetzt schon verjährt, ne? Aber das sind halt so Sachen, glaube ich, die bleiben einem einfach immer im Kopf drin. Das vergisst du nie wieder, ne? Ja, also ich habe die nicht angesäuert, die Cyanide. Ne? Also, ich weiß nicht, ne? Um das gleich mal klarzustellen, ne?
Ja, das stimmt. Dann haben Sie gesagt, es gibt auch noch was zum Thema Stufenmodell neu. Ne?
Ja, und zwar, exakt, das GHS-Spaltenmodell heißt jetzt, den Link können wir auch gerne noch in den Shownotes anhängen, GHS-Spaltenmodell, also für global harmonisiertes System, ne? Ist jetzt umbenannt worden in Geste-Spaltenmodell, sonst ändert sich nichts, ne? Könnte man fast sinngemäß sagen, aber ein paar Sachen ändern sich, also was ist das GHS-Spaltenmodell? Ich sage mal, es ist eine meiner absoluten Lieblingstools. Warum? Weil es ist ja gleichzeitig auch Anhang 2 der TRGS 600-Substitution. Mhm. Und damit erfüllt es natürlich auch die sogenannte Vermutungswirkung. Also sprich, wenn ich das einsetze, dann bin ich auf der grünen Seite, was die Erfüllung der Gefahrstoffverordnung in dem Punkt Substitution, man kann es ja genauso für Gefährdungsbeurteilung verwenden, nehmen. Ne? Also wir klassifizieren darüber auch zum Beispiel ein, wie kritisch ist jetzt ein Stoff, ne? Wenn wir 3000 Stoffe in einem Betrieb haben und hast die an einer Abfüllanlage, willst du ja vielleicht doch wissen, welche sind denn da besonders kritisch, ne? Und da bietet sich das GHS-Spaltenmodell an. Da sind einfach alle H-Sätze, zum Beispiel bei den Gesundheitsgefahren, also alle 300er H-Sätze, sind da in verschiedene Gruppen einsortiert, in Gefahrenstufen von sehr hoch, hoch, mittel, gering bis vernachlässigbar. Ne? Also kann man sich schon denken, so ein H-Satz H350 kann Krebs erzeugen, der ist ganz oben mit dabei. Ne? Und so ein H-Satz H315 für, jetzt muss ich überlegen, Hautreizung, der ist wohl ganz unten bei gering, ne? Und so macht man das für alle Gesundheitsgefahren, also für 300er H-Sätze, für alle Umweltgefahren, die H400er Sätze und die Wassergefährdungsklassen sind da auch noch mit drin. Für alle 200er H-Sätze, was also physikalisch-chemische Eigenschaften angeht, dann ist noch sowas wie Dampfdruck und Staubungsverhalten. Ne? Also hoher Dampfdruck ist dann eben ganz oben, niedriger Dampfdruck ist ganz unten in der Gefährdung. Und als letzte Spalte hat man noch, wie geschlossen oder wie offen ist ein Verfahren. Wenn es ein geschlossenes Verfahren ist, dann habe ich so einen Verfahrensindex von 0,25, sagt man da. Also geschlossenes Verfahren, da habe ich wenig, was rauskommt. Und ganz unten habe ich eben offene Verfahren. Ne? Hängt aber eben auch damit zusammen, wie gefährlich ist denn mein Stoff? Wenn ein Stoff jetzt nur hautreizend ist, dann kann ich vielleicht eher mit einem offenen Verfahren arbeiten. Ne? Also das gab es schon sehr lange, das GHS-Spaltenmodell. Ich weiß gar nicht, wie lange. Aber jetzt kam ja neu durch die ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, kamen neue EUH-Sätze raus. Also die gibt es im offiziellen GHS nicht, die gibt es nur im europäischen GHS, ne, oder europäischen CLP, wenn man es so nennen würde. Ne. Da gibt es diese 8, 9 H-Sätze. Jetzt muss ich selber mal gucken, dass ich die hier nochmal in der Übersicht habe. Jawohl. Also der prominenteste dürfte wahrscheinlich sein der EUH-Satz 380, kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen, ne? Also verändern den Hormonhaushalt. Bekannteste Beispiel dazu sind zum Beispiel die Phthalate, also Weichmacher in Kunststoffen. Ne? Das ist so eins mit der prominentesten Beispiele. Dann gibt es diese endokrinen Störungen auch noch für die Umwelt. Also es gibt es nicht nur im Menschen, es gibt es auch in der Umwelt. Da ist es dann der EUH-Satz 430, weil es ein 400er Nummer ist, kann man schon erkennen, aha, es bezieht sich auf Umwelt. 380 war der für den Mensch, also 300 ist immer auf Gesundheitsgefahren beim Mensch bezogen, 400 immer auf Umweltgefahren. Und da gibt es jetzt eben insgesamt 8 neue von diesen EUH-Sätzen und die findet man jetzt auch in der neuen Version von dem Geste-Spalten-Modell. Mhm. Die wurden da mit einsortiert, sodass ich dann eben sehen kann, aha, wo finde ich denn den EUH-Satz 380 endokrine Disruptoren beim Mensch, finde ich dann in der Gefahrenstufe hoch, also in der zweithöchsten. Und dann gibt es noch den EUH-Satz H381, das bezeichnet endokrine Disruptoren als Verdachtsstoffe. Ne, wir kennen das ja auch bei krebserzeugend, eindeutig krebserzeugend oder eben verdachtskrebserzeugend, H351. Und der H381 endokrine Disruptoren Verdachtsstoffe ist eine Kategorie niedriger beim Mittel. Ne? Mhm. Und so kann man jetzt diese ganzen 8 EUH-Sätze, also die anderen 4, beziehen sich dann noch auf weitere Umweltgefahren. Da geht es um sowas wie Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen, einschließlich Menschen, ne, weil Da muss man das ja auch mit betrachten. Und dann gibt es noch zwei EUH-Sätze zum Thema: Kann lange anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen. Ne? Weil ich glaube, das Thema Wasser und Wasserqualität wird ja auch immer wichtiger. Ne? Und das heißt, da hat man jetzt von diesen 8 neuen EUH-Sätzen sind eben 2 auf Gesundheitsgefahren bezogen und 6 Stück sind auf Umweltgefahren bezogen. Ne? Und so hat man jetzt dann die Möglichkeit, einfach über einen Algorithmus zu sagen, okay, klassifiziere mir mal alles, wo stehen meine Stoffe, ne? Und dann kann man das einfach, oder wir nutzen das einfach gut für die Priorisierung von viel Stoffbetrieben. Ne? Wir müssen hier mal einen Überblick bekommen, was ist denn besonders kritisch und wo schauen wir erst mal später, ob da vielleicht noch was sein kann.
Ja, okay. Ja, cool.
Ja, und das ist jetzt, glaube ich, seit Oktober, November ist es auf der Seite. Ich schicke dir später dann auch noch den Link, wo man das dann findet.
Ja, sehr cool. Ja. Haben wir noch was neu ist, was sich verändert?
Ja,
ich glaube,
im
AGS ändert sich auch noch ein bisschen was. Ne?
Exakt, ne? AGS wird sich ändern, wie ich heute Morgen gerade aktuell, also ihr kriegt hier natürlich in diesem Podcast, kriegt ihr Informationen, Leute. Brandaktueller geht's gar nicht. Noch nicht mal meine Chefs wissen Bescheid, so ungefähr. Ne? Aber die stehen schon auf Teams Rückruf. Ne? Aber brandaktuell, also gute oder schlechte Nachricht, könnt ihr jetzt sehen, wie ihr wollt. Ich werde im nächsten AGS nicht mehr mit dabei sein. Nicht, weil ich nicht mehr möchte, ne? Sondern weil der AGS wird unter anderem auch verkleinert. Wir hatten ja bisher, wir holen vielleicht noch mal ganz kurz aus, Ausschuss für Gefahrstoffe, ne? Einer der 5 Ausschüsse beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, setzt sich zusammen aus sogenannten Bänken. Es sind 5 Bänke, das sind die sogenannten Sozialpartner. Das wird immer bezeichnet als Arbeitgeber- und Arbeitnehmerfraktion. Dann haben wir die Berufsgenossenschaften bzw. die DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Bloß nichts Falsches sagen. DGUV, das ist eine Bank. Dann haben wir eine Bank mit sogenannten Ländervertretungen. Das denkt man jetzt so, 16 Bundesländer. So, nee, Länder meint jetzt hier sowas wie Regierungspräsidium, Gewerbeaufsicht, je nachdem, wie es in den Ländern bezeichnet wird. Also man könnte auch pauschal sagen Überwachungsbehörden. Ne? Und die letzte Bank sind die Sachverständigen. Und ich war bisher auf der Sachverständigenbank. Ne? Aber ich bin nicht ganz weg, auch wenn ich jetzt im AGS nicht mehr mit dabei bin. Also diese Verkleinerung. Und bisher war es so, genau, muss ich auch noch sagen, bisher war es so, wir hatten pro Bank 4 abstimmungsberechtigte Mitglieder und 4, die Stellvertretungen waren. Ne? Also pro Bank mal 5 dann genommen. Und jetzt sind es nur noch 3+3. Ne? Also sprich, es gab eine gewisse Verkleinerung, die natürlich auch nochmal deutlich ist. Ne? Und das Thema Eckschutz muss wohl mehr auf noch besetzt werden, weil das ja auch mit drin ist. Ne? Also gibt es da eine gewisse Durchmischung. Von daher bin ich dann leider nicht mehr im Ausschuss für Gefahrstoffe mit drin, aber da kann ich mit leben. Ich bin weiterhin, also ich bin nicht weg, ne? Ich höre auch nicht auf oder ich bin nicht krank oder ich habe keinen Bock mehr oder ich schmeiß hin oder ich wandere ins Ausland aus oder
nichts
alles
davon.
Nein, nichts davon, alles bleibt, ne? Nichts ändert sich. Ich bleibe weiterhin Mitglied im Unterausschuss 2 und vielleicht so auch nochmal als interessanter Punkt dazu, die richtigen fachlichen Auseinandersetzungen, wie jetzt so eine TRGS dann, wenn eine neue TRGS erstellt wird, beispielsweise TRGS Biozide haben wir ja zum Beispiel neu erstellt. Also in den Unterausschüssen wird praktisch wirklich die fachliche Arbeit geleistet. Da gehen wir jeden Satz durch, da werden Stellungnahmen eingereicht, da gehen wir jeden Satz durch, dann wird eben über die 5 Bänke geschaut, finden wir hier eine gemeinsame Formulierung, mit der wir auch alle leben können. Das ist manchmal einfach, manchmal schwieriger, aber bisher ist es uns immer gelungen. Das heißt, da wird wirklich die fachliche Arbeit geleistet und dann wird es im Ausschuss für Gefahrstoffe, hat man natürlich auch nochmal die Möglichkeit, Stellungnahmen einzureichen, aber wirklich die tiefe fachliche Arbeit, die läuft in den Unterausschüssen, beziehungsweise auch natürlich vorher in den Arbeitskreisen. Ne? Also es gibt ja dann einen Arbeitskreis, auch aus jeweils 5 Bänken, die sich da zusammensetzen und die formulieren oder ändern eben eine bestehende TRGS um. Dann wird die im Unterausschuss entsprechend vorgestellt, vorher nochmal mit einem sogenannten Sachstandsbericht, ne, dass mal gesagt wird, so hier, da geht's hin, ne, so ganz grob. Ne. Und dann wird aber wirklich der neue Entwurf verteilt im Unterausschuss und dann geht man wirklich Jeder geht dann die TRGS durch, mehr oder minder detailreich. Ich glaube, bei mir ist es dann eher detailreich. Und dann gucke ich wirklich, ist das in der Praxis so umsetzbar oder muss man das irgendwie anders oder auch verständlicher formulieren, sofern es eine rechtsförmliche Prüfung zulässt. Ne? Weil wir brauchen ja immer auch die Vermutungswirkung, die erfüllt sein muss. Ne? Ja. Und dann wird wirklich im Unterausschuss wird wirklich detailliert durchgesprochen und gemeinsam überlegt, wie können wir jetzt eine Formulierung finden, mit der alle Bänke dann auch leben können. Ne? Weil natürlich die Interessenslagen vielleicht dann auch mal nicht ganz so auf der gleichen Seite stehen.
Das, ja, da mag es Unterschiede geben.
Ja, ja, ne? Also das kommt natürlich durchaus vor. Ja, aber wo hast du das nicht, dass du Kompromisse finden musst? Ne?
Nee,
also
das
ich glaube,
dass
das gehört absolut irgendwo mit dazu.
Ja, das denke ich auch. Ja, sehr schön. Okay. Haben wir noch einen Punkt oder sind wir einmal so über die groben Inhalte durch?
Also ich denke, vielleicht, was man noch mal zum Thema novelle Gefahrstoffverordnung sagen kann, ne? Weil das ist bei vielen so ein bisschen Aha-Effekt. Ne? Wenn man jetzt in der Novelle noch mal reinschaut, welche Stoffe muss ich denn, also welche Grenzwerte muss ich denn einhalten? Wenn man da in § 7 Absatz 8 guckt, da steht drin, der Arbeitgeber stellt sicher, dass folgende Grenzwerte eingehalten werden. Da steht zum einen dann Arbeitsplatzgrenzwerte. Also das ist vielleicht mal, weil da habe ich schon viele Fragen bekommen, ja, Grenzwerte, Arbeitsplatzgrenzwerte. Man muss in der Gefahrstoffverordnung genau gucken, sprechen die von Grenzwerten oder sprechen die von Arbeitsplatzgrenzwerte. Ne? Da würde man sagen, das ist das Gleiche. Ne? Es geht hier um die Arbeit, wir sind hier nicht bei der Freizeit. Nee, muss man genau hingucken, weil jetzt heißt eben Grenzwerte ist so der Überbegriff für mehrere Arten von Grenzwerten. Und wenn von Arbeitsplatzgrenzwert gesprochen wird, wie in der Nummer 1 vom Absatz 8, dann sind explizit die Arbeitsplatzgrenzwerte der TRGS 900 gemeint. Ne? Und das steht leider nicht hinten dran. Es wäre schön, wenn da stehen würde, Arbeitsplatzgrenzwerte gemäß TRGS 900. Dann würden es die Praktiker wahrscheinlich leichter verstehen, aber Verordnung ist ja nicht dazu gemacht, dass die Praktiker es verstehen. Ne? Ironieschalter aus jetzt. Ne? Aber deswegen gibt es ja so einen Podcast, ne, von dir, wo man da ganz wertvolle Informationen bekommt. Ne?
Und man das dann erklärt bekommt auf dem Silber.
Eben, genau. Ne? Also das stand auch bisher schon drin, von daher ist es jetzt nichts Neues. Ne? Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten, was jetzt aber eben neu ist, dass da als Nummer 2 drin steht. Und das ist so ein bisschen kryptisch. Grenzwerte ist genauso schlimm wie die Isozahn-Bezeichnung von vorhin. Grenzwerte in Anhang 3 der Richtlinie 2004/37/EG. Das sagt ja keiner so in der Praxis, ne? Sondern was sagen die Arbeitsschützer dazu? Die sagen BÖLF. Da sind wir wieder bei diesen Binding Occupational Exposure Limit Values. Die sagen BÖLF. Ne? Jetzt könnte man sagen, ja, warum sagt denn die Gefahrstoffverordnung nicht einfach BÖLF? Ja, es gibt nicht nur CMR-BÖLFs, also diese Richtlinie 2004/37/EG ist die ehemals Krebsrichtlinie, inzwischen CMR-Richtlinie, weil 2022 wurden auch die Reprotox-Stoffe aufgenommen. Also sprich, wenn man da jetzt BÖLF sagen würde, dann sind es nicht alle BÖLF, weil auch die Isocyanatwert ist auch ein BÖLF. Der Wert für Asbest ist auch ein BÖLF. Also sprich, es gibt wieder verschiedene BÖLFs, ne? Man müsste dann sagen CMR-BÖLF, aber dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen. Aber wenn die Arbeitsschützer davon sprechen, wir müssen BÖLF einhalten, dann beziehen die sich auf die BÖLF der Krebs- beziehungsweise jetzt CMR-Richtlinie. Ne? Und jetzt würde man ja denken, ja gut, jetzt gibt es ja noch die Akzeptanz- und Toleranzkonzentration aus der TRGS 900. Dann stehen die ja jetzt bestimmt als dritter Punkt in § 7 Absatz 8. Nee, da stehen sie aber nicht drin. So, und da kommt jetzt so ein bisschen die große Verwirrung auf. Also muss ich ja die Akzeptanz- und Toleranzkonzentration nicht einhalten, weil wenn die ja nicht stehen hier zusammen mit den Arbeitsplatzgrenzwerten und den BÖLF, ne, muss ich sie erstmal nicht einhalten. Ja, das stimmt so. Ne? Deswegen, man sagt jetzt bei der neuen Gefahrstoffverordnung, was diese Akzeptanz-Toleranz-Konzentration angeht, das sind jetzt keine Grenzwerte mehr, sondern das sind ja, Risikokonzentrationen waren sie schon immer, ne? Stehen ja auch jetzt offiziell in der Verordnung drin. Aber ich formuliere das in der Praxis immer so, wenn man jetzt Akzeptanz- und Toleranzkonzentration nicht einhält, weil es vielleicht auch gar nicht geht, ne? Dann wird man bestraft mit diversen Schutzmaßnahmen, die man machen muss. Also sprich, wir gehen von einem Grenzwertkonzept zu einem Schutzkonzept über. Gibt es auch einen schönen Artikel dazu in der Zeitschrift Gefahrstoffe, wo eben gesagt wird, ja, wenn du jetzt also die Akzeptanzkonzentration zum Beispiel nicht einhältst, musst du ja einen Maßnahmenplan erstellen. Mhm. Und wenn du die Toleranzkonzentration auch nicht einhältst, dann musst du diese Überschreitung an die Behörde melden. Also das sind praktisch dann so Schutzmaßnahmen, findet man alles in Paragraph 10 und Paragraph 10a der Gefahrstoffverordnung. Da sind auch so die üblichen Klassiker drin, wie persönliche Schutzausrüstung tragen, Atemschutz tragen. Ja. Mhm. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch nichts Neues. Ne? Wenn ich es mit technischen Maßnahmen nicht hinkriege, dann muss ich halt, wie gesagt, Maßnahmen planen. Musste ich bisher auch schon, heißt aber jetzt halt nur offiziell Maßnahmen planen, muss ich dann da mit erfassen und dokumentieren. Also in dem Sinne da jetzt nichts Neues. Neu ist diese Mitteilungsverpflichtung an die Behörde. Das hatten wir vorher nicht. Ne? Aber also sprich, natürlich ist es gut, wenn ich die Akzeptanzkonzentration einhalte, weil dann halte ich mir natürlich auch gewisse gerade Dokumentations- und Mitteilungspflichten vom Hals. Ne? Mhm. Also auch was Expositionsverzeichnis und solche Sachen angeht. Ne? Also von daher hat sich da weiterhin eigentlich nichts geändert, dass wir immer noch das sogenannte Minimierungsgebot haben, dass ich also verpflichtet bin, eine möglichst niedrige Konzentration zu erreichen. Das vielleicht nochmal als kleiner Ausflug hin zum Thema novelle Gefahrstoffverordnung und welche Grenzwerte man einhalten muss. Ne?
Ja, perfekt. Ja, Birgit, vielen, vielen Dank für den detaillierten und vor allen Dingen auch für Nicht-Toxikologen erklärten Einblick.
Ich hoffe.
Und ja, ich wünsche jetzt, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe dann auf weitere Folgen im Jahr 26, wo wir wieder einsteigen. Was gibt es
da? Ja, sehr gerne.
Danke dir und dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Birgit.
Ja, auch, Anna. Bis bald.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.